Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir erheben uns und hören aus Jesaja 2 die ersten 12 Verse. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk, weder das andere, das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Aber du hast dein Volk, das Haus Jakob, verstoßen, denn sie sind den Sitten des Ostens verfallen. Und es gibt Zeichendeuter wie bei den Philistern. Und Kinder von Fremden haben sie mehr als genug. Ihr Land wurde voll Silber und Gold, und ihrer Schätze war kein Ende. Ihr Land wurde voll Rosse, und ihrer Wagen war kein Ende. Auch wurde ihr Land voll Götzen. Sie beten an ihrer Hände Werk, das ihre Finger gemacht haben. Aber gebeugt wurde der Mensch, gedemütigt der Mann. Vergib ihnen nicht. Geh in die Felsen und verbirg dich in der Erde vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät. Denn alle hoffärtigen Augen werden erniedrigt und die stolzen Männer müssen sich beugen. Der Herr aber wird allein hoch sein an jenem Tage. Denn der Tag des Herrn Zebaoth wird kommen über alles Hoffärtige und Hohe. Und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Herr, unterweise mich, dass ich wandle in deiner Wahrheit, dass ich sie bezeuge mit reinen Lippen. Amen. Wir nehmen Platz. Liebe Freunde der Heiligen Schrift, liebe Gemeinde, unser Predigttext passt auf die letzten Tage wie die Faust aufs Auge. Neben den seit Jahren laufenden Kriegen in Afrika und Europa stehen seit wenigen Tagen, beziehungsweise jetzt gerade seit gestern, 4 weitere Staaten in bewaffneten Konflikten, die alle das Potenzial haben, weitere Staaten hineinzuziehen. Pakistan und Afghanistan, USA, Israel und Iran. Vom weltweiten Abrüsten, das Jesaja mit seinem Schwerter zu Pflugscharen anvisiert, sind wir heute ebenso wie Jesaja durch Abgründe getrennt. Kannst du noch ein bisschen weiter runterdrehen? Vielleicht -5 oder -6. Kein Mensch, kein Volk kann diese Abgründe überwinden. Denn nur Jesus Christus bringt einen ewigen Frieden. Er ist unser Friede, sagt Paulus den Ephesern. Und er gibt sich als unseren Frieden. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, sagt Jesus in den Abschiedsreden seinen Jüngern. Das ist ein Friede, der nicht bloß Waffenstillstand ist, unzerstörbar. Es ist der Allmächtige, der hier spricht. Gebunden ist dieser Friede an die Allmacht des himmlischen Königs. Jeder Christ wünscht sich, dass diese Worte der Bibel überall bekannt und geglaubt werden. Jeder soll wissen, wie großartig diese Botschaft ist. Jeder soll die Großtaten Gottes erkennen. Jeder im eigenen Leben, in der Menschengeschichte, in der Natur. Wenn irgendwo ein Bibelwort im 20. Jahrhundert weltweit bekannt wurde, dann sind es diese 3 Wörter: Schwerter zu Pflugscharen. Sie sind zum Schlagwort geworden. Und diese drei Wörter haben eine unglaubliche Wirkungsgeschichte gehabt. Wir sehen hier die Skulptur vor dem UNO-Gelände in New York, die dieses Geschehen verbildlichen soll. Schwerter zu Pflugscharen. Da ist ein Schmied, der ein Schwert, ein erhitztes Schwert umbiegt zu einem Pflug. Es war ein Geschenk der Sowjetunion an die Vereinten Nationen 1959. Auf dem Sockel steht geschrieben: "We shall bend our swords into plowshares." Wir werden unsere Schwerter zu Pflugscharen umbiegen. Mit kleiner Textänderung: nicht sie, die Völker, also eine andere Größe, dritte Person, sondern die erste Person spricht jetzt: wir. Wir, die Vereinten Nationen indirekt, wir, die wir uns zusammenschließen, wir, die wir global denken, wir werden abrüsten. Wir wissen, was aus dem Versprechen geworden ist. Das Wettrüsten ging noch lange weiter. Es war ausgerechnet das atheistische, das ja antichristliche System der Sowjetunion, das dazu dienen musste, das Bibelwort bekannt zu machen. Welch ein Humor Gottes! Etwas genauer wird der Text Jesajas durch eine Inschrift an der Mauer dort wiedergegeben, wo das ganze Zitat des Verses dabei ist. Und etwas später hat dieses Bild bzw. dieser Text Schwerter zu Pflugscharen noch eine ganz andere Wirkungsgeschichte gehabt, und zwar dann später als Aufkleber. Also dieses Bild und dann der Aufkleber hatte eine ganz weltpolitische Bedeutung. Da wir Jesaja 2 als Predigttext vor uns haben, möchte ich gerne an dieses göttliche Stück humorvoller Geschichtslenkung erinnern. Wie gesagt, Gottes Humor besteht darin, dass die Sowjets mit ihrer Skulptur einen wichtigen Baustein zum Zerfall des Ostblocks lieferten. Wie kam das? Die Skulptur ist, wie gesagt, von 1959, steht an prominenter Stelle und wurde später von anderen als politisch antisowjetisches Symbol aufgegriffen. Und das war so: Es war Kirchentag in Wittenberg, der Abend des 24. September 1983. Die Bilder, die wir hier sehen, die gingen um die Welt. Wer damals dabei war, vergisst es nicht. Ein junger Kunstschmied biegt im Schein des Feuers ein Schwert zu einer Pflugschar um. Es war eine sehr geheimnisvolle, aufgeladene Atmosphäre, wird berichtet. Und während des Geschehens wurden die Friedenstexte der Propheten Micha und Jesaja gelesen. Friedrich Kramer, heute Landesbischof der Mitteldeutschen Kirche und Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland, war damals Abiturient, war einer der etwa 2000 jungen Menschen, die dicht gedrängt hier um das Geschehen saßen. Mit seiner Freundin hatte er sich auf dem Boden in der ersten Reihe niedergelassen, wenige Meter vom Amboss entfernt. Ich kann allerdings nicht sagen, ob er jetzt einer der hier zu Sehenden ist. Als der Schmied die Pflugschar hochgehoben hat, haben alle gejubelt und geklatscht. Es war wie eine Abendmeditation und hatte einen hohen symbolischen Wert, erinnert er sich. Auch eine 13-Jährige war dabei, Uta Schorlemmer. Vielleicht kennen Sie den Namen, Pfarrer Friedrich Schorlemmer. Am Abend auf dem Lutherhof hat sie das Gefühl eines, großes Gefühl eines Aufgehobenseins in einer Gemeinschaft gegen die Kriegsangst empfunden. Keiner wusste vor dieser Nacht, was ihn erwarten würde. Ganz im Geheimen, um Störungen durch die Stasi und ein Verbot durch die SED zu verhindern, war die Aktion von dem Wittenberger Pfarrer Friedrich Schorlemmer vorbereitet worden. Doch die Bilder der Nacht verbreiteten sich schnell über die Westmedien, auch in die DDR hinein. Sie haben unzählige Menschen, auch solche, die nicht dabei waren, ermutigt, nun erst recht für eine Welt ohne Waffen oder mit immer weniger Waffen einzustehen. Warum war das alles so aufgeladen? Der staatliche Druck hat es selbst bewirkt. Im Jahr zuvor, 1982, hatte die Sozialistische Einheitspartei das Zeichen verboten, dieses Schwert zu Pflugscharen, obwohl es eine sowjetische Skulptur und ein Bibelwort anzeigte. Schüler, die diesen Aufnäher trugen, wurden zum Direktor ihrer Schule zitiert, um ihnen den Verweis von der Schule anzudrohen, wenn sie das nicht abnehmen. Anderen schnitt die Polizei auf offener Straße den Aufnäher aus der Jacke. Viele der jungen Menschen reagierten dennoch friedlich und gewaltlos. Bei einem Friedensseminar im sächsischen Meißen schenkten sie solchen Polizeibeamten einfach Blumen. Es war damals mit diesem Bibelwort so ähnlich wie heute mit den Bibelstellen zur Homosexualität oder zur Genderideologie, die man einfach nicht sagen durfte. Jedenfalls nicht ohne kritische Einrahmung. Die SED hatte dem Zeichen also den Kampf angesagt und meinte es damit sehr ernst. Das Zeichen sollte gänzlich aus der Öffentlichkeit verschwinden. Aber es gibt es bis heute. Das ist die damalige Fassung. Und im Westen hat man dann noch den Slogan dazu genommen, Frieden schaffen ohne Waffen. Schorlemmer hatte die Parole ausgegeben, wenn man das Zeichen nicht mehr zeigen kann, dann wollen wir zeigen, wie man es macht. Aus der Forderung nach einer nicht-militärischen Konfliktlösung wurde bald der Ruf, keine Gewalt. Keine Gewalt. Vielleicht erinnern sich die Ostdeutschen unter uns oder diejenigen, die aufmerksam die Ereignisse verfolgt haben, an die Oktobernächte der friedlichen Revolution im Herbst 1989. Die Wittenberger Nacht mit diesem Umschmieden war ein Sargnagel des Sozialismus. Bei diesem Kirchentag damals waren ungefähr 200.000 Menschen an verschiedenen Orten beteiligt und es hat sich wirklich in der DDR verbreitet, sodass man mit dieser Haltung ohne Gewalt der SED den Wind aus den Segeln nehmen konnte. Nicht nur die Zahlen, sondern vor allem die Inhalte machten die Treffen zu wichtigen Stationen der Friedensbewegung. Auch und gerade, weil sich die meisten jungen Leute nicht primär in Opposition zur DDR-Führung engagierten, sondern ihr Engagement von der großen Sorge um den Weltfrieden getragen war. Die Sehnsucht nach dem ewigen Frieden war also nicht ein Beruhigungsmittel, sondern ein effektiver Ansporn, für den Frieden hier und heute einzutreten. Und so hat die Friedensbewegung der DDR eigentlich die marxistische These widerlegt, Religion und Hoffnung auf endzeitliche Heilsverhältnisse würden den Menschen nur beruhigen und den Kampf für den Sozialismus und die Gleichstellung der Verhältnisse auflösen. Das Gegenteil war der Fall. Wer von der Bibel geleitet glaubt, wie Gott die Zukunft gestaltet, der handelt einfach anders. Und doch ist es wichtig, dass wir genau hinsehen. Es kommt schon darauf an, wer sich zu den Worten Jesajas bekennt, wer eine solche Skulptur aufstellt und was sie damit bezwecken will. Wird die Skulptur von einem atheistischen Regime aufgestellt? Noch dazu mit Textauslassungen und Textänderungen, wie wir gesehen haben? Oder lässt sich die Gemeinde vom Bibelwort die Zukunft Gottes ansagen? Das ist der große Unterschied. Und hier wollen wir ein wenig spüren, was der Text in seinem Kontext zu sagen hat. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Erstens, nur die Weisung von Jerusalem macht den Frieden. Zweitens, der Mensch aber zerstört den Frieden. Und drittens, es kommt auf das Reden und Richten Jesu Christi an, um den Frieden herzustellen. Wer macht den Frieden? Es ist der Herr selbst, der richtet und lehrt. Es ist Jerusalem, von wo die Weisung kommt, und daraufhin werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Die Frage ist also, woher und von wem die Lehre bezogen wird und vor allem, ob das göttliche Richten, von dem der Text redet, vorangeht. Er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk, weder das andere, das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das ist, denke ich mal, das Erste, was wir hier mitnehmen sollen. Es ist der Herr, der mit seinem Richten und Lehren und Zurechtweisen die Völker dahin bringt, abzurüsten. Und interessanterweise steht dieses Wort, dieses Heilswort für die Völker, in einem direkten Kontrast zu den Gerichtsworten über Israel aus dem ersten Kapitel. Im ersten Kapitel lesen wir, wie sich Israel von Gott abwendet. Im zweiten die Hoffnung, dass die Heidenvölker zum Zion hinströmen. Im ersten lesen wir, dass Israel seinen Herrn nicht kennt. Ja, die berühmte Stelle mit Ochs und Esel, die kennen ihren Stall, aber Israel kennt es nicht. Die Völker aber kennen nun den Namen des Herrn, heißt es. Denn von Zion wird Weisung ausgehen. Israel flieht die Weisung Gottes, 1,10. Aber die Völker wollen die Weisung hören. Oder Israel will Gott nicht als Richter sehen. Aber die Völker beugen sich den Urteilen des Herrn. Was ist nun mit Israel los? Was ist mit den Völkern? Was der Gemeinde im Alten Bund zugesagt und zuteil wurde, die Gabe des Wortes am Sinai, die Gemeinschaft mit Gott in der Wüste und durch den Tempel, das soll den Heiden zuteil werden. Der Bund mit dem Gottesvolk soll zu einem Bund mit allen Völkern werden. Nochmal Vers 3. Viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Sie werden hinaufströmen. Hier ist auch das Verb benutzt mit dem Strömen, das eigentlich von einem Fluss gebraucht wird. Die natürliche Bewegung des Wassers geht freilich von oben nach unten. Hier ist es umgekehrt. Die Bewegung der Völker geht von unten nach oben, bis zum höchsten Berg. Das heißt ja im Vers vorher, dass zur letzten Zeit der Berg des Herrn feststehen wird, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Sie kommen also zu Gott. Die Völker kommen zu Gott. Ja, bis zu Gott selbst. Und so heißt es dann in Vers 11 auch, der Herr aber wird allein hoch sein, an jenem Tage, hier die unterste Zeile. Es bedarf also eines neuen, eines anderen Antriebs, als die Völker schon mitbringen und in sich haben. Es bedarf eines Antriebs, den nationalen Egoismus zu überwinden. Wird dieser Egoismus durch eine vernünftige Aufklärung überwunden, wie Immanuel Kant in seiner Schrift vom ewigen Frieden erstrebt, durch gute vertragliche Regelungen und so weiter, wovon die UNO ja immer noch von dieser Hoffnung erfüllt ist. Nein, durch sittliche Erziehung der Völker geschieht es nicht. Nur durch den Heiligen Geist, wenn er über die Völker ausgegossen wird. Was die Völker nun treibt, ist nicht Selbsterhebung, sondern, wie Delisch sagt, Heilsbegierde. Sie begehren das Heil. Und das drückt sich aus in der Nennung des Reiseziels. Vers 3, sie wollen die Weisung auf dem Zion hören. Sie wollen das Wort des Herrn von Jerusalem mitbekommen. Jesaja ist gelegentlich darauf zurückgekommen. Zum Beispiel in Kapitel 60, schreibt er die bekannten Worte, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. In diesem zweiten Teil des Jesaja-Buches tritt die Kritik an Israel, die wir ganz am Anfang gesehen haben, zurück. Israel wird erneuert. Von der Schuld ist durchaus noch die Rede, aber das erneuerte, Licht gewordene Israel darf das sein, was für den Abraham schon gedacht war. Licht der Heiden. Ja, sie sollen also zum Berg des Herrn kommen, aber wer darf auf des Herrn Berg gehen, fragt David in Psalm 24. Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer reinen Herzens ist, nicht zum Falschen schwört, also keine anderen Götter anruft. Jesus nimmt das ja in der Bergpredigt auf und sagt, selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Es braucht also eine geistliche Erneuerung, sonst kommt es nicht zur Völkerwallfahrt, sonst kommt es nicht zum Frieden. Die letzte und völlige Erfüllung findet die Verheißung der Völkerwallfahrt erst im tausendjährigen Jerusalem. Der wiedergekommene Herr wird regieren, richten und lehren. Und so werden die Herzen rein. Die Gemeinde, der Tempel des Herrn wird gefüllt mit den Angehörigen aller Völker. So erfüllt sich die Weissagung schon heute. Heute ist mit dem Gläubigwerden jedes Einzelnen das Kommen zum Zion schon gemeint. Und deswegen habe ich auch Psalm 87 ausgewählt für unser Gebet am Anfang. Ägypter und Babylonier, Philister und Tyrer dürfen sich glauben, dass sie in Zion geboren sind, dass sie also geistlich dahin gehören, dass sie dort herkommen. Und der Herr bestätigt es, wenn er aufschreibt, die Völker, die sind hier geboren. Psalm 87 wird nicht oft erwähnt, aber ist doch in diesem Zusammenhang sehr sprechend. Auch Hebräer 12 bezeugt es. Sondern ihr seid gekommen, also schreibt er denen in der Ferne, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Ja, wieder dieses Aufgeschriebensein, wie Psalm 87. Und zu Gott, dem Richter über alle. Ja, Gott muss richten, muss zurechtweisen, auch gleiches Wort wie in Jesaja 2. Zum Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Wenn die Völker also dort angekommen sind, wenn sie dort alle die Tora, die Mosebücher gelernt haben, wenn die Mission, zu der Jesus die Apostel aussendet, ans Ziel gekommen ist, dann wird der Bund mit dem Gottesvolk zu einem Bund mit allen Völkern werden. Der Bund mit dem Gottesvolk wird zu einem Bund mit allen Völkern werden. Wenn man diesen Gedanken verfolgt, könnte man zurückfragen, Moment mal, wird hier nicht Israel enterbt? Wird nicht die Besonderheit des Gottesvolkes hier aufgelöst? Nein, gerade nicht. Vielmehr geschieht den Völkern das, was Abraham verheißen wurde. Durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen der Welt. Oder im Galaterbrief sagt Paulus, durch Christus geht der Segen Abrahams zu den Heiden. Israel hätte lernen sollen im alten Bund, hat es aber von sich gestoßen. Und sie werden es neu lernen, Einzelne jetzt, aber die Juden der letzten Zeit werden vom kommenden Erlöser erneuert. Dass die Absicht schon im alten Bund die war, dass die Heiden an Israel das Wort des Herrn lernen sollten, lesen wir zum Beispiel in 5. Mose 4. Siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr mein Gott geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie, denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Also genau darin. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das. Ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so große, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege. Wo ist nun dieses Staunen der Völker über das Gesetz in Israel? Es wird einige Male zeichenhaft erfüllt. Zum Beispiel, als die Königin von Saba zu Salomo kam, um seine Weisheit zu hören. Oder als der Syrer Naaman kam, um sich heilen zu lassen. Als einige Angehörige anderer Völker sich hineinfügten in Israel, wie Rahab und weitere Einzelne, Ruth und andere. Aber es blieben Einzelne. Gott sei Dank war das nicht das Ende der Wege Gottes mit Israel. In Römer 11 lesen wir es so prägnant: Sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne. Sondern durch ihre Verfehlung ist den Heiden das Heil widerfahren. Das sollte sie eifersüchtig machen. Wenn aber ihre Verfehlung Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, welchen Reichtum wird dann ihre volle Zahl bringen? Nur für die Leser des Jesaja-Buches ist die Botschaft, die erst einmal ausgehalten werden muss, dieser Gegensatz, den ich gezeigt habe, Kapitel 1, die Kritik an Israel, und Kapitel 2, die Heilsverheißung für die Heiden. Das war der erste Punkt, die Weisung von Jerusalem macht den Frieden und erfüllt den Bund mit Abraham. Zweitens, der Mensch zerstört den Frieden. Du hast dein Volk zerstoßen, denn. Und jetzt kommt eine lange Litanei. Jesaja muss es selbst aushalten, dass der Friede noch sehr fern ist. Er leidet darunter, dass Gott sein Volk in die Hand der Assyrer und später der Babylonier dahingegeben hat. Jesaja erkennt die Heiden als Gerichtswerkzeuge, freilich ohne die Grausamkeit der Assyrer und der Babylonier zu rechtfertigen. Der Rest des zweiten Kapitels zeigt die Ursachen auf, warum Gott sein Volk, das Haus Jakob, verstoßen hat. Und der Begriff voll sein, voll von allen möglichen Sünden, der taucht hier gleich viermal hintereinander auf. Ihr seid voll von den Dingen des Ostens. In Luther 2017 heißt es, sie sind voll von den Sitten des Ostens. Ihr habt euer Land außerdem voll von Silber und Gold gemacht, voll von den Rossen, voll von Götzen. Mit einem Wort, ihr habt das Mosegesetz in jeder denkbaren Beziehung hinter euch gelassen. Moralisch, ökonomisch, militärisch, kultisch. Nichts stimmt mehr. Auch wenn noch viel Silber und Gold da ist. Nun seht selber zu, wie die Heiden das Heil erlangen, das für euch bestimmt war. Wir hatten in der Lesung vorhin 3. Mose 18 gehört. Ihr sollt euch nicht den Ordnungen der Heiden unterwerfen. Ihr sollt die Ordnung des Herrn eures Gottes respektieren und sie halten, denn dadurch wird der Mensch leben. Ihr sollt also nicht dem Zeitgeist nacheifern und versuchen, die Anerkennung der Welt, die Anerkennung dieser anderen Völker zu erlangen. Wisst ihr nicht, dass wer der Welt Freund ist, Gottes Freund nicht sein kann? So fragt der Apostel Johannes später. Es darf also die göttliche Reihenfolge nicht umgestoßen werden. Erst kommt das Wort Gottes, die Erneuerung, und dann kommt es auch zu einem Frieden, den die Welt nicht geben kann. Erst muss die christliche Mission ans Ziel kommen. Jesus sagt den Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. Erst muss die christliche Mission ans Ziel kommen. Sie geht aus von Jerusalem, vom Zion und erreicht die Völker. Und dann ist unter den Völkern das Wissen da, dass von Jerusalem das Heil kommt. Und dann kommt auch diese Heilsbegierde, dass sich die Völker, wie wir es heute tun, der Schrift zuwenden und Israel zuwenden. Freilich mit der Mission, mit diesem Bekanntwerden Israels, mit dem Bekanntwerden der Erwählung des Gottesvolkes, wächst auch der Neid unter den Völkern. Und so sehen wir heute beides. Jerusalem und Israel tritt immer mehr als Zankapfel, biblisch als Taumelbecher der Völker, hervor. Die einen wollen es vernichten, die anderen lassen es hochleben. Für alle aber muss das Richten und Zurechtweisen Gottes durch seine Tora, durch sein Wort, zuvorkommen. Nochmal Vers 4. Er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Sonst bleibt es bei dem Zustand, den Jesaja in den Versen 6 und folgende beschrieben hat. Die Kraft der heidnischen Sitten und die Macht ihrer Götzen bleibt dann ungebrochen. Das war zweitens, der Mensch zerstört den Frieden. Also nur die Weisung von Jerusalem macht den Frieden, Nummer 1. Nummer 2, der Mensch zerstört den Frieden. Und nun drittens, die Unverzichtbarkeit des Redens und Richtens Jesu Christi. Das Richten und Zurechtweisen durch sein Wort findet selbst bei unseren großen Kirchen heute nicht hinreichend statt. Manchmal ist es gegenteilig. Die Stellungnahmen der großen Kirchen sind ausführlich bei der Darstellung der gegenwärtigen Verhältnisse. Sie bieten viel Soziologie, als müsste man sich an der Gegenwart auch positiv orientieren. Aber wenn man nach den biblischen Grundlagen fragt, sieht es regelmäßig dünn aus. Zum Thema Friede, Krieg und Friede hat die Evangelische Kirche in Deutschland gerade letztes Jahr eine neue Denkschrift herausgegeben. Unter Leitung von dem schon genannten Landesbischof und Friedensbeauftragten Friedrich Kramer. In dieser wird übrigens auch auf die Geschichte der DDR-Friedensbewegung und dieses Schwerter zu Pflugscharen Bezug genommen. Nur eine Besinnung auf den biblischen Kontext, in den das Wort hineingehört, fehlt. Doch wenn die Bibel, die dazu gegeben ist, unsere Schuld aufzudecken, das Denken und unsere Sprache zu reinigen, nicht mehr die nötige Aufmerksamkeit enthält, dann ist die Gefahr des Orwellschen Neusprechs gegeben. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Dann kommt alles durcheinander. Erst Jesaja lehrt uns zu sehen, dass die Verheißung des Friedens, dass der Friede mit unseren Mitteln nicht realisierbar ist. Aber er gibt uns die Brücke mit, die Gott gelegt hat. Und wenn wir sie nicht erkennen, dann häufen wir Schuld auf Schuld. Und das ist auch die Schuld der jetzigen Regierungen im Nahen und Mittleren Osten, dass sie das nicht erkennen, was wirklich zum Frieden dient. Wir warten umso gespannter auf den Messias, der Frieden gebieten wird, heißt es bei Sacharja. Das ist eine bekannte Stelle von der Tochter Zion, die jauchzen soll. Und hier Vers 10, er wird den Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Er wird den Frieden gebieten an seinem Tag, an dem er allein hoch sein wird. Dem Tag, der alles Hochmütige und Hohe erniedrigen wird. Und an dem es mit den Götzen ganz aus sein wird. Als Petrus zum ersten Mal ein heidnisches Haus betreten sollte, um das Evangelium dort zu verkündigen, Apostelgeschichte 10, predigte er, Gott hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Was wir aus Jesaja gelernt hatten, erfüllt sich hier. Gott hat zunächst Israel das Wort anvertraut, sendet dann vom Zion bzw. von Jesus aus die Jünger in alle Welt. Wir haben hier Erstverkündigung, eine evangelistische Situation. Es wird klar gesagt, dass Jesus zum Richter über alle bestimmt ist. Das war nicht abschreckend, es war hier einladend. Und es kamen viele direkt zum Glauben dadurch. Wenn wir um den Frieden in der Welt beten, dann sollten wir künftig vor allem für den Lauf des Wortes Gottes durch die Welt beten und die Mission verfolgen. Es gibt keinen größeren Beitrag zum Frieden als eben diesen. Überall, wo Islam oder Kommunismus, also überall, wo andere Ideologien den Platz des göttlichen Wortes einnehmen, steigt die Unfreiheit und der Unfriede. Unsere Freiheit, unser Friede ist aber in Christus und in Christus allein. Im Iran sind in den letzten Jahren Tausende zum christlichen Glauben gekommen und haben genau das erfahren, dass in Christus der Friede ist, obwohl sie für ihren Abfall vom Islam mit dem Tode bedroht sind und viele dafür gestorben sind. Schätzungsweise gibt es im Iran heute 1 Million Christen. Der politische Friede lässt aber noch auf sich warten. Zehntausende wurden in den letzten Wochen bei Protesten ermordet. Jetzt gibt es möglicherweise einen Regimewechsel. Was wird herauskommen? Wir wissen es nicht. Aber wir dürfen vor allem beten, dass die politische Verfolgung um des Glaubens willens ein Ende hat. Vor allem, wenn eine neue Freiheit dem Volk gegeben wird, dass sie es dann auch für die Mission, für ihr christliches Zeugnis mutig nützen. Es gibt im Iran viele mutige Frauen, die ihr Kopftuch abnehmen und dafür auch ins Gefängnis kommen. Während bei uns ziehen viele aus angeblicher Solidarität mit Minderheiten ein Kopftuch auf, ohne zu wissen, welchen Herren sie damit dienen und welche Unfreiheit sie damit heraufbeschwören. Ich schaue zurück. Nur aus der Weisung vom Zion her entsteht Friede. Der Mensch zerstört den Frieden. Unverzichtbar sind das Wort und das Richten Jesu Christi um Heil und Leben im Diesseits und im Jenseits uns zu geben. Die Geschichte der Völker bestätigt es von Generation zu Generation. Amen.